Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Predigtext ist heute schon mal verlesen worden, und zwar bei der Lesung des Gesetzes, und zwar ist es heute das 10. Gebot. Das lautet, steht im 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 17, Wortlaut: Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, am 4. Advent ist es vielleicht nicht unbedingt üblich, über das Gesetz Gottes zu predigen. Aber doch wollen wir uns heute damit befassen, und zwar aus drei Gründen. Der naheliegendste Grund ist natürlich der, dass dies das letzte der Gebote ist und es sich gut einrichten lässt, dass mit dem Jahr, das zu Ende geht, auch diese Predigtreihe über das Gesetz einen Abschluss findet. Zum Zweiten ist es gut, sich nochmal daran zu erinnern, dass bei aller Tradition, die auf diese Tage, auf diese Zeit gelegt ist, auch dieser heutige Tag eigentlich nur ein ganz normaler Sonntag ist. Ein Sonntag, an dem wir zusammenkommen, um gemeinsam Gott zu loben und anzubeten und sein Evangelium zu hören. Und drittens ist nämlich auch unser heutiger Predigtext Teil dieses Evangeliums von Jesus Christus, dessen Menschwerdung wir in diesen Tagen besonders in Erinnerung rufen und die uns besonders ins Bewusstsein gerückt wird. Auch dieser unscheinbare Text, das 10. Gebot, gehört mit den Worten des Heidelberger Katechismus mit zu den Dingen, die wir wissen müssen, um selig zu sein. Und wer sich übrigens beim Stichwort Heidelberger Katechismus darüber wundert, wieso ich noch nicht den passenden Sonntag vorgelesen habe, der sei vertröstet, das hole ich gleich nach. Ich wollte zunächst den Blick dafür schärfen, dass wir gerade in der Adventszeit keinen Anlass haben, alles, was nicht unmittelbar mit der Geburt Jesu zu tun hat, zur Seite zu drängen. Denn wenn wir das tun würden, dann bliebe uns am Ende wirklich nicht viel mehr als eine sentimentale Geschichte. Gerade die Adventszeit bietet uns einen Anlass, das Warum und Wozu des Kommens Christi besonders zu hinterfragen, nämlich den Grund und das Ergebnis seines Dienstes hier auf Erden. Und darum halte ich es für durchaus legitim, auch an einem Tag wie dem heutigen über das Gesetz Gottes zu sprechen. Denn erst vor diesem Hintergrund können wir das Heilswerk in Christus verstehen und es uns mit der rechten Gesinnung mehr und mehr zu eigen machen. Reihe über das Gesetz abschließen mit der Betrachtung des 10. Gebotes sowie einer kurzen Zusammenfassung des ganzen Gesetzes im Hinblick auf seine Funktion für uns. Die Predigt gliedert sich in drei Abschnitte, die man wie folgt als Fragen formulieren könnte. Erstens, was fordert das 10. Gebot? Zweitens, wie halten wir das Gesetz Gottes? Und drittens, was nützt uns das Gesetz? 10. Gebot. Vielen von euch ist es vielleicht schon mal so gegangen wie mir, dass nämlich beim Lesen des Gesetzes oder beim Hören der Gedanke in unseren Kopf kam, dass dieses Gebot doch eigentlich überflüssig ist. Wir haben seit Januar Stück für Stück das Gesetz besprochen. Wir haben Gebot für Gebot betrachtet und durchleuchtet und sowohl seine offensichtliche Bedeutung als auch die verborgene Bedeutung herausgestellt. Da war zum Beispiel das siebte Gebot: Du sollst nicht Ehe brechen. Und wir haben bei diesem Gebot mit Hilfe anderer Stellen der Heiligen Schrift, vor allem der Auslegung dieses Gebotes durch den Herrn Jesus selbst, erkannt, dass hier nicht nur der offen vollzogene Ehebruch verurteilt wird, sondern auch das heimliche Begehren des Ehebruchs. Und wir hatten zum achten Gebot, du sollst nicht stehlen, angemerkt, dass hier nicht nur der tatsächliche Diebstahl und Raub verboten wird, sondern auch alle sündigen Gedanken, alle Begehrlichkeiten, die darauf gerichtet sind, das Eigentum unseres Nächsten an uns zu bringen. Und jetzt wird uns im zehnten Gebot genau das noch einmal aufgetischt. Du sollst nicht begehren. Warum? Nun stellen wir uns mal einen Menschen vor, der sich noch nicht so intensiv mit dem Gesetz beschäftigt hat, wie wir das jetzt getan haben. Vielleicht auch jemanden, der vieles, was er darüber gelesen und gehört hat, schon wieder vergessen hat oder die überhaupt zum ersten Mal mit dem Gesetz in Berührung kommt. Mal ganz kurz die Liste der Gebote durch und legen wir die als Maßstab an unser Leben an. Erstes Gebot. Ich habe keine anderen Götter neben dem Herrn. Ich glaube weder an Allah noch an Buddha noch an Manitu, sondern nur an den Herrn. Ich habe mir auch kein Götzenbild geschnitzt, das ich anbeten kann. Nichts dergleichen findet sich in meinem Haus. Ich bin auch immer darauf bedacht, ja nicht den Namen Gottes in schändlicher Weise in den Mund zu nehmen, sei es im Fluch oder als leere Worthülse. Am Sabbat, also am Sonntag, tue ich keinerlei Arbeit. Ich suche die Gemeinde auf und verbringe überhaupt den ganzen Tag nur mit der Betrachtung Gottes und seines Wortes. Des Weiteren ehre ich meine Eltern, rede nur Gutes über sie, gehorche ihnen in allem. Ich habe selbstverständlich noch nie jemanden umgebracht, keine Frage. Auch einen Bruch der Ehe wird man mir nicht vorwerfen können. Mir doch nicht. Diebstahl oder Raub sind mir sowas von fremd. Ich gebe ja sogar das überzählige Wechselgeld an der Ladenkasse zurück. Und schließlich wird mir niemand eine Lüge vorwerfen können, denn niemals habe ich einem anderen durch ein falsches Zeugnis Schaden zugefügt. So könnte jemand reden. Und seien wir mal ehrlich. Bis hierhin wäre das in einem gewissen Sinne sogar glaubhaft. Ist das vielleicht sogar das Zeugnis, was wir uns selbst ausstellen könnten? Viele Menschen, Christen wohlgemerkt, sind der Meinung, dass sie sich selbst so an den Geboten messen können. Und wenn diese rundum positive Beurteilung schon nicht für das ganze Leben gilt, so doch wenigstens, sagen wir, für die vergangene Woche oder für den letzten Monat oder vielleicht auch die letzten 2 Jahre. Zu diesem Ergebnis könnte man also kommen, wenn man die Gebote für sich genommen betrachtet, sie wörtlich nimmt, nur den Buchstaben nach betrachtet und sie als solche, als Messlatte an das eigene Leben anlegt. Aber wohlgemerkt, das gilt für die Gebote 1 bis 9. Es fehlt noch das Zehnte. Und das kommt jetzt. Und das schlägt den eben noch so gerechten und heiligen Menschen zu Boden. Denn das zehnte Gebot, das blickt unter die schöne Fassade unseres Auftretens. Das blickt in unser Herz, in unsere Gedanken hinein. Du sollst nicht begehren. Es ist mit uns vielleicht so wie mit einem Eisberg, der im Nordmeer umherschwimmt. Bei klarem Wetter und Sonnenschein glitzert er in all seiner Pracht und der unerfahrene Seemann oder auch der Kreuzfahrttourist der mit dem Schiff vorbeikommt, der erfreut sich an diesem schönen Anblick. Aber unter der Wasseroberfläche, da lauert die Gefahr. Ein Siebtel, ein Achtel des Berges, die schaut auf dem Wasser. Aber die Masse ist in der Tiefe verborgen. Und während von Weitem die silberweiße Spitze funkelt und die Touristen mit ihren Fotoapparaten an Deck eilen, da rumpft und knirscht es tief unten, weil sich eben gerade der scharfe Unterwasserteil in den Rumpf des Schiffes bohrt. Und wenn man nun von den ersten 9 Geboten aus Unkenntnis oder auch aus Mutwilligkeit sagen könnte, dass sie nur auf die Oberfläche sehen, dass sie nur auf das Äußerliche bedacht sind, auf das Sichtbare in unserem Leben, so taucht spätestens das 10. Gebot hinab und holt das ans Tageslicht, was verborgen ist und was das eigentliche Wesen unserer Natur ausmacht. Wenn es rein um die Forderungen des Gesetzes geht, dann kann man vielleicht zu Recht sagen, dass das 1. Gebot zentral steht. Nicht, weil es wichtiger wäre als die anderen, sondern weil die uneingeschränkte Liebe zu Gott der Ausgangspunkt aller Gerechtigkeit ist. Wenn es aber um die Funktion des Gesetzes als Spiegel geht, indem wir unsere Sünde erkennen sollen, dann kommt dem 10. Gebot die Hauptrolle zu, denn das überführt uns endgültig. Das Gesetz fordert nicht bloß äußerliche Anpassung, nicht bloß eine polierte Fassade im Umgang miteinander, sondern es fordert Vollkommenheit. Vollkommenheit, die von innen kommt. Genau das ist unser Problem. Und genau das wird vom 10. Gebot aufgedeckt. Und wir hatten vorhin schon diese bemerkenswerte Feststellung des Apostels Paulus in Römer 7 gelesen. Ich lese noch einmal. In Vers 7 schreibt er: Ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Somit hat dieses Gebot also eine besondere Funktion im Rahmen des Gesetzes, indem es die anderen 9 Gebote sozusagen untermauert und so ihre wirkliche Bedeutung hervorhebt. Denn was hören wir in diesem Gebot? Was sollen wir nicht begehren? Auf was sollen wir keine sündigen Gedanken richten? Auf das Haus unseres Nächsten, auf seinen Knecht, auf seine Magd, auf sein Rind, seinen Esel, noch überhaupt auf irgendetwas, das ihm gehört. Das ganze Leben unseres Nächsten wird hier abgebildet. Seine Lebensgrundlage, seine Familie, seine Arbeitsmittel, also alles, was ihm ein Auskommen ermöglicht. Auch seine Autorität über andere. Kurzum, alles, was Gott ihm in seiner Vorsehung anvertraut hat und womit er uns als unser Nächster begegnet. Gegen all das soll sich nicht der leiseste Gedanke richten. Und bedenken wir, wenn wir hier Begehrlichkeiten entwickeln und sei es nur ein ganz leiser Anflug in unserer Gedankenwelt, dann sündigen wir nicht nur gegen den Nächsten, sondern dann sündigen wir gegen Gott selbst, der dem Nächsten all diese Dinge in seiner Vorsehung überlassen hat. Denn das sollt ihr wissen, heißt es in Epheser 5, Vers 5, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Der Habsüchtige, der Begierige, das ist genau der Mensch, der im 10. Gebot angesprochen wird. Und womit setzt der Apostel einen solchen Menschen gleich? Mit einem Götzendiener. Habsucht und Begierde nach fremdem Gut ist Götzendienst. Ist Verlassen des einen wahren Gottes. Und darum beantwortet der Heidelberger Katechismus die Frage nach dem 10. Gebot in Sonntag 44, und jetzt komme ich dazu, so weitläufig. Frage 113, was will Gott im 10. Gebot? Wir sollen in unserem Herzen keine Lust und keinen Gedanken aufkommen lassen, gegen irgendein Gebot Gottes zu handeln, sondern wir sollen jederzeit von ganzem Herzen aller Sünde Feind sein und Lust zu aller Gerechtigkeit haben. Eine harte Forderung. Wer kann die erfüllen? Gibt es irgendjemanden, der dies könnte? Es gibt niemanden. Mag jemand kommen und sagen, gut, das mag schon stimmen, dass der natürliche Mensch völlig unfähig ist, das Gesetz zu halten, aber wir Christen haben doch ein neues Leben bekommen. Wir sind wiedergeboren, in uns wohnt der Heilige Geist. Sagt nicht die Bibel, dass die, die aus Gott geboren sind, nicht sündigen können? 1. Johannes 3, Vers 9. Ich komme darauf gleich zu sprechen, aber möchte zunächst nochmal die nächste Frage und Antwort des Katechismus vorwegschicken, die genau diese Problematik anschneidet. Können aber die zu Gott Bekehrten diese Gebote vollkommen halten? Nein, sondern es kommen auch die frömmsten Menschen in diesem Leben über einen geringen Anfang dieses Gehorsams nicht hinaus. Wohl aber beginnen sie mit fester Absicht, nicht nur nach einigen, sondern nach allen Geboten Gottes zu leben. Was haben wir da gelesen? Nur ein geringer Anfang? Steht das ja nicht im Widerspruch zur Lehre der Bibel? Wir haben gerade diesen Vers 1. Johannes 3, 9 angesprochen. Ich lese ihn nochmal in Gänze. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same, also Gottes Same, bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Es hat im Lauf der Kirchengeschichte eine Reihe von Bewegungen und Lehrern gegeben und es gibt sie auch noch heute, die ausgehend von Texten wie 1. Johannes Kapitel 3 lehren, dass es möglich sei, ein sündloses Leben vor Gott zu führen. Heutzutage wird dafür mitunter der Begriff Perfektionismus gebraucht, der nichts anderes bedeutet als Vollkommenheit. Ob wir dieses perfekte Leben dann wirklich führen, das sei eine andere Frage, aber es sei zumindest möglich. Dabei hat derselbe Apostel Johannes wenige Zeilen zuvor etwas ganz anderes. Und diese Stelle kennen wir nur allzu gut. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. 1. Johannes 1, Verse 8 bis 10 ist das. Tut sich hier nicht ein Widerspruch auf? Auf der einen Seite sollen die auf Gott geboren sind, unfähig sein zu sündigen. Und auf der anderen Seite haben wir dennoch die Sünde in uns, jetzt in diesem Augenblick, denn dieser Text redet in der Gegenwartsform. Und in unserer ersten Schriftlesung auf Römer 7, da haben wir doch ein Zeugnis dieser Zerrissenheit gesehen. Wie ist das mit Sünde und Sündlosigkeit zu verstehen? Was meint der Heidelberger Katechismus, wenn er davon spricht, dass auch die frömmsten Menschen, im Original steht, die Allerheiligsten, in diesem Leben über einen geringen Anfang dieses Gehorsams nicht hinauskommen? Mehr oder weniger eleganten Bogen zum Thema Weihnachten und komme nochmal kurz auf den Sinn und Zweck der Menschwerdung des Sohnes Gottes zu sprechen. Seinen Namen Jesus hat er ja nicht von ungefähr erhalten. Der Name bedeutet im Hebräischen, wie wir alle wissen, der Herr ist Rettung. Und so wurde es auch angekündigt. Maria wird aber einen Sohn gebären und du, also Josef ist hier angesprochen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Er wird sein Volk retten. Und das ist ja auch geschehen. Darauf können wir uns verlassen. Aber wie ist das geschehen? Wie hat Jesus Christus uns von unseren Sünden gerettet oder erlöst? Wir dürfen uns die Sünde nicht als etwas vorstellen wie ein Splitter in der Hand oder ein Nierenstein oder Hustenschleim oder irgendetwas Unangenehmes im Körper, das durch eine Medizin aufgelöst oder verdünnt oder weggespült werden könnte. Nichts dergleichen, denn die Sünde ist Teil unserer Natur, unserer gefallenen Natur. Und eine Medizin ist auch nicht das Mittel, das Jesus angewendet hat, um uns von der Sünde freizumachen. Nein, Jesus ist als unser Stellvertreter am Kreuz gestorben und hat damit die Strafe Gottes für unsere Sündenschuld getragen und vollkommen bezahlt. Die Erlösung von den Sünden ist nichts Körperliches, nicht anatomisch zu verstehen, sondern juristisch. Wenn wir einen Vergleich aus dem Leben heranziehen wollen, dann dürfen wir nicht im Krankenhaus suchen, sondern im Gerichtssaal. Gott rechnet uns unsere Übertretung nicht mehr zu, denn Christus hat dafür gebüßt, als unser Stellvertreter. Wir sind auch als Christen nach wie vor voller Sünde und Ungerechtigkeit, genau wie jeder andere Mensch. Aber das eine unterscheidet uns. Wir haben in Christus die Sündenvergebung und die Gerechtigkeit und auch den vollkommenen Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes. In Christus wohlgemerkt, nicht in uns selbst. Und durch den Heiligen Geist und den Glauben, den Gott uns zu genau diesem Zweck schenkt, bekommen wir Anteil an Christus, sodass seine Gerechtigkeit unsere Gerechtigkeit wird. Sein Gehorsam, unser Gehorsam. Seine Sündlosigkeit, unsere Sündlosigkeit. Und so sind wir gerecht. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern vollkommen. Und das ist die Wiedergeburt. Und das ist das neue Leben. Aber dieses neue Leben, das führen wir in demselben Leib und mit denselben Gliedern wie zuvor. Und darum sagt der Katechismus zu Recht, dass selbst die Allerfrömmsten und Allerheiligsten nur einen ganz geringen Anfang des neuen Gehorsams haben. Und das liegt nicht daran, dass dem Gehorsam Christi irgendetwas fehlte oder dass wir selbst nicht genug tun würden, um in der Heiligung voranzukommen, sondern es liegt einzig und allein daran, dass sich diese geistliche Zueignung Christi durch den Glauben in unserem alten Leib abspielt. Unsere Gerechtigkeit, also gegenüber dem Gesetz, wird, obwohl wir sie in Christus grundsätzlich in aller Vollkommenheit besitzen, so dass nichts hinzugefügt werden kann und braucht, diese Gerechtigkeit wird in uns selbst erst offenbar, wenn wir den alten Leib ablegen, also im Augenblick des Todes. Fehler machen, denen man den Reformierten schon immer vorgeworfen hat, zu Unrecht natürlich, nämlich zu glauben, wir könnten unsere Sünden Sünden sein lassen und uns nicht weiter darum scheren, da wir ja doch in den Himmel kommen. Und wir haben ja nur diesen geringen Anfang und na gut, mehr geht eben nicht. Was sollen wir uns da noch groß bemühen? Wir lehren, dass Gott bestimmte Menschen zum Heil erwählt hat, vor Grundlegung der Welt, ohne auf irgendwelche Werke Rücksicht zu nehmen. Und wir lehren weiterhin, dass der Mensch völlig unfähig ist, selbst irgendetwas zu diesem Heil beizutragen. Und dass seine Erlösung und Bewahrung einzig und allein das Werk Gottes ist. Und der Vorwurf lautet nun, wer so etwas lehrt, der macht die Menschen lasch in ihrer Einstellung zur Sünde. Ja, der ermutigt sie sogar, die Sünde auszuleben, denn es könne ihnen ja doch nichts passieren. Und dass uns nun im Gottesdienst regelmäßig das Gesetz vorgehalten wird, und zwar durchaus als Regel und Richtschnur für unser tägliches Leben, das können diese Kritiker überhaupt nicht verstehen. Denn das passt so gar nicht in ihr Bild vom sorglosen, heilsgewissen Calvinisten. Und wir wollen diesen Leuten auch keine Nahrung geben, indem wir das, was wir eben vom ganz geringen Anfang gesagt haben, als Entschuldigung für unsere Sünden anführen. Und wir wollen in unserem Leben darum die Betonung nicht auf ganz gering, sondern auf Anfang legen. Dem Apostel Paulus genau zuhören, wenn er schreibt: Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes. Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Gefühl verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das steht in Epheser 4. Und das soll unsere Motivation sein. Der neue Mensch, der uns in Christus geschenkt ist, den müssen wir uns zu eigen machen durch den Glauben. Und ich sage bewusst, wir müssen, aber einzig und allein aus dem Grund, weil es eine unausbleibliche Frucht ist, die der Hineinversetzung in Christus folgt. In diesem Sinne ist es ein Muss, aber keines, in das man sich widerwillig fügt, mit viel Nörgeln und Missmutigkeit, sondern eines, das man als Vorrecht und Freude empfindet. Und der alte Mensch, der mag Tag für Tag dagegen rebellieren, aber indem wir auf Christus blicken, wollen auch wir uns vornehmen, nicht nur nach einigen, sondern nach allen Geboten Gottes zu leben. Zu all dem ist uns das Gesetz nütze. Darum stellt der Heidelberger Katechismus die Frage 115: Warum lässt uns Gott denn die 10 Gebote so eindringlich predigen, wenn sie doch in diesem Leben niemand halten kann? Erstens sollen wir unser ganzes Leben lang unsere sündige Art je länger, desto mehr erkennen und umso begieriger Vergebung der Sünden und Gerechtigkeit in Christus suchen. Zweitens sollen wir unaufhörlich uns bemühen und Gott um die Gnade des Heiligen Geistes bitten, dass wir je länger, desto mehr zum Ebenbild Gottes erneuert werden, bis wir nach diesem Leben das Ziel der Vollkommenheit erreichen werden. Das Hören des Gesetzes soll niemanden dazu führen, dass er irgendetwas zu der Gerechtigkeit, die er in Christus besitzt, hinzufügen will. Wenn wir das Gesetz mit dieser Maßgabe verkünden wollten, dann sollten wir lieber ganz aufs Gesetz verzichten. Die Verdienste Christi sind vollkommen und es ist weder möglich noch nötig, dass wir irgendetwas hinzufügen könnten. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Denn alles, was wir jemals brauchen, besitzen wir in ihm, in dem Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben. Die Frucht des Gesetzes soll vielmehr sein, dass wir unsere eigene Unvollkommenheit und Unfähigkeit zu unserer Erlösung beizutragen und Gott zu gefallen im vollen Umfang erkennen. Erkenntnis unserer Sünde also. Und wenn wir uns einreden wollen, wir hätten 9 Gebote gehalten, aber dann am 10. zerbrechen, dann hat das Gesetz seinen Dienst in dieser Hinsicht getan. Wenn wir nicht mit dieser Erkenntnis resigniert zu Boden sinken, sondern wenn wir diese Sündenerkenntnis zum Anlass nehmen, um, wie es im Katechismus heißt, umso begieriger Vergebung der Sünden und Gerechtigkeit in Christus zu suchen. Ins Wort begierig gehört. das vorhin noch vom 10. Gebot als Sünde verurteilt wurde. Genau das steht hier im Katechismus. Aber jetzt reden wir von einem heiligen, von einem gottgefälligen Begehren. Vom Begehren, Gott zu gefallen, ihm die Ehre zu geben. Kurzum, in seiner Gegenwart zu sein. Die Erkenntnis unserer falschen, unserer sündigen, irdischen Begierden führt uns zum rechten Verlangen nach Gott. Übrigens sollten wir hier nicht an eine Art Etappenfahrt in unserem Glaubensleben denken. Als ob wir uns zunächst intensiv um unsere Sünden Gedanken machen sollten. Und irgendwann wäre dann diese Periode abgeschlossen. Und fortan widmeten wir uns allein dem Verlangen nach der Versöhnung in Christus. Und vielleicht hätten wir das eines Tages auch hinter uns und lebten nun in der Gewissheit unserer vollkommenen Heiligkeit. So ist das nicht. Es geht hier um tägliche Übung. Tag für Tag müssen wir unsere Sünden erkennen und vor Gott bekennen und ihn um Vergebung bitten. Denn Tag für Tag, solange wir in diesem Leib des Todes, wie Paulus ihn nennt, leben, kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens. Und dafür müssen wir uns Tag für Tag stärken. Darum ruft uns das Gesetz schließlich auch zum Gebet um Gottes Gnade. Denn nur Gottes Gnade und die fortwährende Versicherung seiner Gnade, wie er sie uns in seinem Wort gibt, die halten uns aufrecht. Wenn das die Früchte sind, die die Verkündigung des Gesetzes in uns hervorruft, dann tun wir gut daran, am Gesetz festzuhalten. Wenn uns die 10 Gebote Anlass geben, all unseren Stolz und alle Selbstgerechtigkeit zu verwerfen und uns allein zu Christus hinzuwenden, dann ist uns dieses Wort Gottes ein Segen. Amen.